Ja, es sind einige neue Gesichter da und ich habe gehört, auch von einer anderen Gemeinde, aus der Hobgemeinde zum Beispiel. Herzlich willkommen. Mein Name ist Raffi und ich möchte euch sagen, was euch heute erwartet. Vor allen Dingen, wenn ihr noch nicht da wart. Wir haben Frauenfrühstück. Unsere Ausrichtung hier in unserer Gemeinde oder was wir beim Frauenfrühstück machen, wir beschäftigen uns natürlich mit Themen, die frauenspezifischer sind, aber die unsere Jüngerschaft im Alltag betreffen. Also unser Leben mit Gott, was für viele sonntags verborgen ist, wenn wir uns sehen, aber in der Woche passiert so viel, wie Gott an uns arbeitet, das Wort, was wir hören, in der Stille oder sonntags mit nach Hause nehmen und da passiert so viel. Und das machen wir sichtbar einfach durch Prozesse, die Gott mit uns durchgeht, die wir im Wort betrachten. Ja, das finde ich immer sehr schön, weil Gott hält nichts davon, dass mit dem Wort Gottes immer nur rumtheoretisiert wird und es nichts mit unserem Alltag zu tun hat. Es muss mit unserem Alltag zu tun haben. Genau. ich nehme noch mal Bezug auf das, was Nicole das letzte Mal gesagt hat. Und zwar war ihr Bibelvers oder ihr Thema war, auf dass wir klug werden. Und wir haben betrachtet, wie wir klug werden, wenn Gott in unserem Leben ist. Und heute, das hatte ich schon davor auf dem Herzen, ist das Thema, haltet euch nicht selbst für klug. Hört sich erstmal wie ein Widerspruch an, aber wir werden noch sehen, wie sich das auflöst. Und mein Gebet ist es, dass es der Heilige Geist in mein, hat er schon und auch weiterhin in euren Alltag hineintransportiert, dass ihr etwas habt, was ihr mitnehmen könnt. Jetzt hat Paula dieses schöne Lied gesungen, We take refuge under the shadow of your wings. Wir nehmen Zuflucht unter Schatten deiner Flügel. Und das fand ich so schön. Das hat mich so berührt, weil das so poetisch ausgedrückt ist und so zärtlich irgendwie von Gott, was Gott vorhat. Und so ein Raum soll das hier auch sein, in unserer Mitte, wo das Wort schon mal erschüttern kann und etwas tut in unseren Herzen, aber es soll unter diesem Shadow, unter diesem Schatten von Gottes Flügeln sein, weil Gott will uns immer Leben bringen und er will uns nicht erschüttern, um uns dann damit alleine zu lassen. Ja, was erwartet uns? Gott hat sich etwas vorgenommen unter uns, und wir sind Frauen und ein Großteil unserer Welt, unseres Lebens sind Beziehungen. Gott hat das so vorgesehen, er hat uns so gemacht. Und heute geht es um eine Klugheit in Beziehungen, die wir gestalten, die wir leben mit Familie, Ehemann, mit Schwestern aus der Gemeinde, mit Verwandten. Setzt ein, was ihr wollt. Wie ist es? Lehnen wir uns noch auf unsere Fähigkeit, wie wir unsere emotionale Intelligenz und Intuition, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir gucken auf unsere Beziehung im Rückblick oder im Moment, in dem, wie wir Beziehungen mit Menschen haben? Denn ich habe festgestellt, wenn wir uns auf unsere Fähigkeiten lehnen, auf unsere Klugheit, Beziehungen zu beurteilen und sie zu gestalten in unserem Leben, kann das oft zu Resignation führen, zu Lähmungen auch. Ich habe das selber auch erlebt in allen möglichen Facetten in der Zeit meines Lebens, in der Gemeinde, in der Verwandtschaft, in der Familie und sogar in der Ehe. Bald 42 Jahre verheiratet und es ist unbedingt nötig, Gottes Klugheit in Beziehung mit einzubeziehen, weil Gottes Klugheit führt zu Hoffnung in Beziehung, zu lange aushalten, zu Spannung aushalten. Und sie führt auch zu Staunen, wenn man zurückguckt, was Gott fähig ist zu tun und was er tun will. Okay, als erstes muss ich sagen, ich weiß nicht, ob wir Frauen unter uns haben, die Jesus nicht persönlich kennen, aber ich muss sagen, die Klugheit, Gottes Klugheit in Beziehung ist an eine Beziehung zu Gott gebunden. zu Jesus Christus. Und es kann passieren, wenn du das hörst, was wir weitergeben, was wir sagen hier, dass du denkst, das klingt irgendwie ein bisschen dumm. Ja, Gottes Klugheit ist für Menschen wie Torheit oft. Wie kann ein unsichtbarer Gott, der scheinbar weit weg ist, unser Leben, an unserem Leben interessiert sein, uns lesen und verstehen und unsere Beziehung verstehen? Aber es ist so, dass die Dummheit Gottes immer noch klüger ist, als Menschen sind. Und die Stärke Gottes oder die Schwäche Gottes ist immer noch stärker, als Menschen sind. Vielleicht begeistert es dich auch, wenn du das hörst, weil wenn du Jesus nicht kennst, im Alltag nichts mit Gott zu tun hast, dann hörst du hier, wie Gott im Alltag in unser Leben hineinwirkt. Schließlich bist du zu einem christlichen Frauenfrühstück gekommen. Ich habe euch heute drei Fallen mitgebracht, in die wir reintappen können und aus der uns Gott rausholen möchte, wo er unsere Herzen erforscht, mit Menschen, mit denen wir in Beziehung sind, mit denen wir Beziehung hatten, und er sieht auch, was uns im Leben noch passieren wird. Und vielleicht hilft es ja auch, dass Gott dich in deinem Denken freisetzt, dass du Menschen nicht bindest mit dem, wie du über sie denkst. Oder Menschen, die dich auf dem Herzen haben, werden frei davon und beziehen Gottes Hoffnung mit ein. Und die erste Falle, wo wir uns oft auf unsere Klugheit berufen, ist der Bibelvers aus 1. Korinther 4, Vers 5. Richtet nicht vor der Zeit. Gott informiert uns hier und gibt uns ein Statement, dass wir selbst... Ja, gut, danke für den Hinweis. Ich habe Kaffee getrunken. Ich merke das dann manchmal nicht. Okay. Richtet nicht vor der Zeit. Gott informiert uns hier und gibt uns ein Statement, dass wir selbst als gläubige Schwestern zu schnell und zur falschen Zeit Menschen innerlich festlegen und sie auch entsprechend behandeln und auch so denken. Es gibt da so ein paar Ausdrücke für, zum Beispiel den Stab über jemanden zerbrechen, ist so ein deutscher Spruch. Ich weiß nicht, ob es eine Entsprechung gibt im Ukrainischen. Den Stab über jemanden zerbrechen, wenn man ein Urteil gefällt hat, das feststeht. Die Tür zu machen und dieser innerliche, das war's, finito, mit dir bin ich fertig. Und damit meinen wir nicht unbedingt die Ewigkeit. Wir wissen ja, nur Gott ist Richter und er bestimmt, wer gerettet ist oder nicht. Sondern es betrifft mein Leben jetzt hier. Ich habe mein Urteil gefällt, das lässt mich vielleicht verächtlich gucken oder auf die andere Seite vom Raum gehen, wenn die Schwester oder die Person da ist. Was meint ihr, ist das zu krass? Als Schwestern, die wir doch glauben, in unserer Mitte, ist das möglich? Na Eva, Mundwinkel runter. Ja, es ist möglich, weil das läuft so diffus ab in uns, ja, das geht durch die Gedanken ganz kurz und doch ist es da. Sehen wir uns mal ein paar typische Figuren in der Bibel an, wo wir alle gesagt hätten, ne, das war's. Da ist nichts mehr drin. Richtet nicht vor der Zeit. Die erste Person ist Manasse. Ich weiß nicht, ob ihr alle von Manasse gehört habt. Manasse ist der Sohn von König Hiskia. Hiskia sollte sterben. Ein Prophet kam zu ihm und hat gesagt, du musst sterben, bestell dein Haus. Dann hat Hiskia geweint, Gott hat seine Tränen gesehen und Gott hat ihm 15 Jahre dazugegeben. In diesen 15 Jahren ist der schlimmste König aller Zeiten geboren worden, Manasse. Der war so schlimm, er hat quasi alles getan, wie man ein Reich zerstören konnte. Er hat Jerusalem erfüllt mit unschuldigem Blut. Alle hätten wir gesagt, nee, Götzendienst, Menschen umbringen. Er hat im Tempel Götzen reingestellt. Er war so schlimm. Aber in 2. Chronik 33 wird uns berichtet, dass er sich vor Gott gebeugt hat und Buße getan hat am Ende seines Lebens. Der schlimmste König von allen, Manasse, hat sich noch bekehrt. 33,13. Paulus hat mit Freude die Gemeinde der Christen verfolgt. Er hatte Wohlgefallen daran, steht im Wort Gottes. Er hat sie verfolgt und umgebracht. Er hat dabei gestanden und sich gefreut, wenn Christen erwischt wurden und vor Gericht gebracht wurden. Und doch steht in Galater 1, dass die Christen von dem hörten, der sie einst verfolgt hat, dass er nun das Evangelium predigte. Richtet nicht vor der Zeit. Wir haben Josef, kennt ihr alle. Josef ist ins Gefängnis gekommen, weil er angeblich sich an die Frau vom Potiphar herangemacht hat. Und wir denken, da wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Das stimmt bestimmt. Der ist bestimmt zu Recht im Gefängnis. Richtet nicht vor der Zeit. Kommen wir mal zu uns. Inzwischen sind einige älter, auch unter uns. Und was mich immer wieder begeistert, sind Zacharias und Elisabeth. Weil Zacharias, der war hochbetagt. Der hat seinen Dienst im Tempel gemacht, Jahr ein, Jahr aus, immer dasselbe, immer wenn er an eine Reihe kam. Routine, nichts los, keine Veränderung. Elisabeth hatte ihre Periode nicht mehr. Die noch mal schwanger? Nicht möglich. Zacharias hat noch mal was Besonderes in seinem Dienst erfahren. Wir sind jetzt die Graulocken. Wer weiß, was noch kommt, richtet nicht vor der Zeit. Hat mich immer ermutigt. Wir sind mal 4 Jahre das Lukas-Evangelium durchgegangen. Jörg hat das gemacht, ja. Und Zacharias und Elisabeth sind meine It-People. Ja. Richtet nicht vor der Zeit. Genauso ist es, was die Jungen angeht. Samuel, war der zu jung, um Gottes Stimme zu hören? Oder Jeremia sagt auch, ich bin zu jung für diesen Dienst. Und wir denken das auch. Die jungen Leute, die nachwachsen, können die schon Gottes Stimme hören? Die haben doch gar keine Erfahrung mit Gott. Wissen die überhaupt, wie man im Alltag mit Gott lebt? Richtet nicht vor der Zeit. Dann gibt es noch so ein nettes Wort, das heißt beratungsresistent. Michi mag das Wort, mein Sohn. Wir denken übereinander, na, die sind doch beratungsresistent. Da passiert nicht mehr viel. Aber Gott hat Pläne, deswegen richtet nicht vor der Zeit. Lass uns das mit einbeziehen, unsere Enge, Gottes Weite mit einbeziehen, auch wenn jemand ist, den du auf dem Herzen hast. Lass diese Lücke offen hin zu Gott, dass Gott noch eingreifen kann. Ach, Schwester, sowieso. Da ist doch kein Durchbruch passiert, so lange. Die gebe ich auf. Aber richtet nicht vor der Zeit. Was ist mit uns Ehefrauen? Wie viele Ehefrauen sind unter uns? Unsere Ehemänner, mit denen wir zusammenleben. Sehr beliebt für unser inneres Gespräch auf der Rutsche nach unten. Unsere Klugheit hat so begrenzte Zeiträume für Veränderungen. Und unsere Klugheit hat einen Anspruch auf Frömmigkeit oft bei unseren Männern, wenn sie nun gläubig sind. Aber das führt oft in Resignation und in Aufgabe. Und hier geht es um normale Ehen, nicht um Ehen, wo Leib und Leben in Gefahr sind, sondern um normale Altersspannung, normale Arbeit, Herausforderungen, die im Alltag sind. Richtet nicht vor der Zeit. Gottes Klugheit, die gespeist wird aus seinem ewigen Wesen, aus seinem Rat, führt dazu, dass wir lange Zeiträume aushalten können. Immer wieder. Wir können miteinander lange Zeiträume aushalten. Seine Klugheit führt dazu, dass ich wach bleibe. Resignation ist, ich trotte so dahin und denke, das Thema ist erledigt, aber Gott will, dass wir wach bleiben. So wie der Diener von Elia. Elia hat gesagt, guck, halte Ausschau nach einer Wolke in der Dürre. Ja? Halte Ausschau. Wenn wir wach sind, halten wir Ausschau. Wo kommt Hilfe? Wo ist eine kleine Veränderung? Verachte nicht die kleinen Anfänge, auch nicht bei den Ehemännern. Ja? Wo ist eine kleine Wolke? Das Wachsein führt zur Hoffnung, dass Gott kommen wird. Er verzieht nicht. Seine Klugheit führt zu lange aushalten können. Zu Spannung aushalten können. Spannung, die sich nicht auflösen. Wir wollen, dass die weggehen. Spannung, dass sie sich auflösen. Aber nicht nur das. Ich weiß nicht, ob die Bilder zu begrenzt sind, aber wenn ich auf Gottes Klugheit hoffe, dann wache ich nicht nur, bin bereit, kleine Dinge zu sehen, die Hoffnung bringen, sondern ich stelle auch Gefäße bereit. Was das für einen von euch auch immer bedeutet. Ich stelle Gefäße hin, weil ich weiß, irgendwann kommt der Regen und wird sie füllen. Wenn du auf Gottes Klugheit Acht hast, sie mit einbeziehst, wirst du verstehen, dass Zeiträume verstreichen müssen, weil Gott in unseren Herzen arbeitet. Du wirst Menschen erkennen, die Gott schickt in dein Leben, auch das Leid seinen Platz hat, um dich weich zu machen zum Beispiel. Gottes Leid will weich machen und nicht verhärten. Du wirst seine Segnung und auch seine Tröstung erkennen. Aber es sind Gottes Zeiträume dafür. Deswegen das Wort richtet nicht vor der Zeit. Es geht aber genauso auch andersrum. Hier geht es nicht darum, wie du Menschen beurteilst, sondern es geht darum, was du denkst, was andere über dich denken. Du kannst deinen Blick erheben und sagen, richte mich nicht vor der Zeit. Ich bin an Jesus dran und ich hoffe auf Gott. Das gibt dir eine Freiheit. Du darfst das sagen. Ich hoffe auf Gott, richte mich nicht vor der Zeit. Weil Gott Zeit braucht in den Herzen. Das ist wie so ein Schild bei Menschenfurcht. Ja, wir haben alle verschiedene Schwächen und Menschenfurcht macht oft, dass wir uns wegwenden oder verstecken. Aber wir dürfen nicht stolz, aber voll Zuversicht sagen, Gott ist für mich. Richte mich nicht vor der Zeit. Das zweite Statement zu Gottes Klugheit und eine Falle, in die wir immer wieder reintappen, steht in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und ich habe das nochmal genommen, weil es ein großer Segen in meinem Leben war, Ja, 1. Mose 50, 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Hier geht es um die Beurteilung von erlittenem Unrecht, realer Art, aber auch, wo ich denke, und es selber nur so einschätze, dass ich verletzt worden bin, mir Leid geschehen ist. Für manche betrifft das die Zeit, bevor sie Jesus kannten, ganz besonders. Nicht alle hier heute Morgen haben ein Davor und Danach. Ich habe das noch. Wer hat das alles noch? Vor, danach? Vor Jesus und nach Jesus? Sind nicht mehr so viele. Ja. Sind schlimme Dinge passiert. Wir haben verletzt, wir haben zerstört. Und wir haben auch Leid erlebt und Zerstörung selber erlebt. Dieser Vers, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Betrifft aber auch die Aufarbeitung von gläubigen Kindern, von Kindheit, Jugend, von Elternbeziehungen, von Zeuge sein, von den Ehen der Eltern. Ich möchte das mal offen ansprechen, weil meine Kinder als Kinder gläubiger Eltern sich sehr stark mit uns als Eltern und Ehepaar auseinandergesetzt haben. Wir dürfen das Thema nicht verdrängen. Es geht vielleicht um Dinge, die noch nicht aufgearbeitet sind, wo erstmal ein Deckel drauf ist und vielleicht Gedanken zu Gottverlassenheit aufgekommen sind. Gott, hast du das alles mitgekriegt, was da passiert ist? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Impliziert vier Dinge. Das erste ist, wir dürfen sagen, auch als Kinder von gläubigen Eltern, ja, es laufen Dinge schief, es liefen Dinge schief. Nicht immer vorsätzlich, manchmal böse oder aus Unweisheit, aus Ignoranz. Und was die Bibel böse, fleischlich, irdisch oder weltlich nennen, darf ich auch so nennen, wenn mir Leid zugefügt wurde. Und Gott benennt es auch so. Zum Beispiel im Jakobusbrief sagt er das, zählt er auf. Irdisch, menschlich und teuflisch. Jetzt ist es mit uns gläubigen Schwestern oft so, okay, wir sind gläubig, wir müssen vergeben. Das Kreuz ist da, wir sind aufgerufen zu vergeben. Okay, Gott, das mache ich jetzt, das ist das Richtige. Und trotzdem habe ich Fragezeichen. Na gut, Gott, ich vergebe, ich muss das ja auch. Und ich will das ja eigentlich auch. Vielleicht hattest du Erwartungen als kindgläubiger Eltern an eine besondere Frömmigkeit deiner Eltern, auch berechtigte Erwartungen. Ihren Umgang mit dir und auch ihren Umgang als Ehepaar zum Beispiel, dessen du Zeuge bist. Dann bitte ich dich heute Morgen, wende dich nicht ab davon, mach einen Deckel drauf, warte Gottes Zeit ab und höre, was der Geist Gottes sagt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Jetzt war die Jahreslosung letztes Jahr: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist schon groß. Wenn man das ganz tief reinlässt, kann es einen sehr trösten. Doch dieser Bibelvers, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, geht noch weiter. Er geht darüber hinaus, dass Gott so ist, dass er nur sieht. Weil das ist groß, aber was habe ich von einem Gott, der nur sieht, sich das anguckt und denkt, war scheiße, dumm gelaufen. Aber okay. Das Zweite, was es impliziert ist, wenn Gott sagt, er gedachte es gut zu machen, bestätigt, dass Gott ein Urteil hat über das, was da passiert ist. Mit dir. Oder durch dich vielleicht. Er sagt, es bedarf eines Besseren, es muss besser gemacht werden. Das heißt, du darfst auch sagen, es war nicht gut. Du musst es nicht verdrängen. Gott aber gedachte, es gut zu machen. Das dritte ist also, dass Gott nicht nur sieht, sondern er macht sich auf und wird aktiv. Er schmiedet Pläne zu dem Leid, was passiert ist, und zu dem, wo du... Es gibt Sachen, zu denen hat man keinen Zugriff mehr, aber es gibt auch Sachen, da hat man noch Zugriff und wird weiter eine Rolle spielen in der Aufarbeitung von Leid zum Beispiel. Wenn Gott sagt, ich gedenke, es gut zu machen, macht Gott sich auf. Er schmiedet Pläne für dich und für mich. Er ändert Umstände, Herzen. Er fügt Menschen hinzu zu deinem Leben und nimmt Menschen weg. Wenn Gott sagt, nu ist gut, dann ist das wie heute Morgen unter dem Schatten seiner Flügel. Dann kannst du dich hinsetzen, es betrachten, tief ausatmen, loslassen und sagen, ja, Gott hat es gut gemacht. Dieses gut gemacht, meint er. Und hier geht es bei Gottes Klugheit in Beziehung wieder um Zeiträume. Meine Klugheit sagt, keine Spannung in Beziehungen schwer auszuhalten. Und wenn Spannung, müssen die sich schnell auflösen. Was ist mit Rache? Und was ist mit, das muss bestraft werden? Findest du nicht auch, dass es ein helles Licht der Hoffnung ist, dass Gott dir zusagt, ich mache mich auf für dich, um das Leid mit dir aufzuarbeiten? Das vierte, was es impliziert, ist, Gott aber gedenkt, es gut zu machen. Ja, wenn Gott an der Arbeit ist, dann will ich warten und stillhalten. Noch eine Woche warte ich, noch einen Monat. Ich will noch ein Jahr warten, wie dieser Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Noch nicht umhauen, noch warten. Ja, Gott, wenn du an der Arbeit bist, dann will ich warten. Jetzt verkündet Gott uns ja keine Psychospielchen oder taube Nüsse, Glaubensnüsse, damit wir uns alle lieb haben, sondern er möchte unsere Art von Klugheit erschüttern auf eine gute Art und Weise, dass wir diese Lücke für Gottes Klugheit in Beziehung untereinander auflassen. Gottes drittes Statement zu unserer Klugheit will ich kurz geben, das reiße ich nur an. Dann soll es auch genug sein. Und das dritte ist, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. In 1. Samuel 16, 7. Da kann man so tolle Wortspiele mitmachen. Wir denken, wir haben den Überblick und wir denken, wir haben den Durchblick direkt ins Herz hinein. Für uns selbst denken wir das. Für unseren Mann, für unseren Kollegen. Wir denken, wir haben es erfasst. Aber ich brauche diese Erschütterung heute Morgen, weil Psalm 139 sagt, Gott, du erforschst mich. Gott erforscht mich. Ich darf nicht so selbstsicher sein in dem, wie ich es sehe. Wie ich denke, wie es richtig ist. Das heißt nicht, dass unser Leben schwammig sein soll und wir keinen festen Stand haben. Sondern die Erschütterung, die Gott gibt, macht durch das Erschüttern diese Lücke auf. Wie ein Erdbeben, eine Lücke, ein Riss auf, wo Gottes Wege mit hineinkommen in unser Leben. Bist du noch so wenig erschüttert, dass du denkst, ich meine es nur gut? Ja, du hast eine Kritik mit mir, wie ich drauf bin, aber ich bin doch rein in meiner Motivation. Nee, Gott, du erforschst mich. Ich weiß nicht, wie ich es meine. Wenn Gottes Wort sagt, und prüfe mich, wie ich es meine. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich finde, das hört sich ganz stark nach Kurzsichtigkeit an. Ich bin kurzsichtig. Ich kann alles sehen, was direkt vor der Nase ist. Ich kann ohne Brille nichts sehen. Alles verschwommen. Ich weiß, dass da Inka steht, aber ich sehe sie nur verschwommen und nicht richtig. Ich brauche, wenn ich kurzsichtig bin und immer nur das sehe, was direkt vor der Nase ist, brauche ich die Brille des Wortes Gottes, damit mein Blick weitergehen kann. Da ist diese Öffnung. Das Wort Gottes gibt mir den Blick auch weiter. Es gibt auch die Weitsichtigkeit. Da kann man alles sehen, was weiter weg ist. Aber du kannst nicht sehen, was direkt vor deiner Nase ist. Genau, und das sind all die Segnungen, die Gott gibt, die sind direkt vor meiner Nase. Aber ich erkenne sie nicht. Brillen sind Wunderwerke, ich liebe das. Das sind solche technischen Wunderwerke. Wie haben die das vor 200 Jahren gemacht? Wow, also nix, ne? Brillen sind wunderbar, wunderbar. Vor allen Dingen gibt es keine geteilten Brillen mehr. Das war so in den 70ern, bis zu den 70ern, 80ern. Da wusste man, die sind alt, die haben Strich durch die Brille. Kann jetzt keiner mehr erkennen. Gott muss uns eine Brille für die Weitsichtigkeit geben, damit wir das, was direkt vor unserer Nase ist, auch Personen. Gott setzt uns Personen vor die Nase und wir können nicht erkennen, dass das eine Segnung ist. Dass ich zu hoch von mir dachte. Dass ich denke, ich bin doch ganz gut drauf. Wir brauchen die Brille des Wortes Gottes und das Studieren, wenn Beziehungen nicht klappen oder schief gehen, damit Gott uns erforschen kann. Und auch, um das, was direkt vor unserer Nase ist, als das, was Gott, wofür Gott es gedacht hat, zu erkennen. Das befreit mich doch auch und mein Herz, dass Gott weiß, was los ist, dass er sagt, ich erforsche dich. Wenn du mich siehst, mein Bruder, meine Schwester, mein Ehemann, sehen sie, was vor Augen ist, aber Gott sieht mein Herz. Und das ist doch auch schön, wenn ich missverstanden bin, oder? Wenn ich falsch beschuldigt werde, wenn ich ringe im Alltag und nach außen sieht es immer so aus, als ob ich der Loser bin, aber ich ringe doch so. Gott sieht es, das ist so wunderbar. Und Gottes Klugheit in diesem Beziehungsding führt immer zur Hoffnung, zum Aushalten, zum Durchhalten und Stillhalten. Stillhalten ist schwer. Stillhalten ist, ich mache nichts, aber bin in dem Nichtmachen absolut aktiv und wach. Das ist Stillhalten mit Gott. Absolut wach sein. Und weil wir das Wort Gottes dafür brauchen, lass uns heute Morgen eine Entscheidung treffen. Ich will mich wieder aufmachen zum Wort Gottes. Ich will mich wieder aufmachen. Das veräppt so im Alltag mit all dem, was ist und noch mehr mit den Medien, die wir haben. Aber ich will mich wieder aufmachen, dieser Ruck. Ja, auch dafür ist heute Morgen da, dafür ist sonntags da, dafür ist ein Hauskreis da, dass wir sagen, ja, ich will wieder. Lass uns zusammen uns wieder aufmachen. Und das hat auch, wie heißt der, Raul, mit seinem Bibelleseplan. Das macht nicht jeder, aber das ist so, lass uns aufmachen, lass uns wieder dranbleiben. Und das als junger Mensch fand ich so schön. Also lass uns zusammen auf gute Weise erschüttert sein, dass unsere emotionale Klugheit, unsere Intuition, wie wir miteinander umgehen, nicht ausreicht. Wir brauchen diesen Riss, dieses hingewendet sein zum Himmel, damit er uns seine Klugheit geben kann. Und das betraf diese drei Dinge. Heute Morgen richtet nicht vor der Zeit. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Und wir sehen nur, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz. Da ist doch so viel Licht und Hoffnung drin heute Morgen. Gott ist an der Arbeit mit unseren Beziehungen. Amen.